begrüßen heute Professor Mehler, der ist im neuen Fachbereich, beschäftigt sich mit Texttechnologien und befindet sich an der Schnittstelle zu Geisteswissenschaften. Das heißt, wir sind heute wieder schön im Web-Science-Bereich, werden das Thema von letzter Woche quasi über Wikipedia weiter fortsetzen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ganz zu Beginn meine Entschuldigung für die Anwesenden hier, Uli
zum Beispiel, aber auch Herr Ayala, die vermutlich nachher noch meine Antrittsvorlesung hören. Die Folien werden in weiten Teilen dieselben sein. Ich gebe Ihnen jetzt die Gelegenheit zu gehen und später das neu zu hören oder bleiben Sie und hören Sie es dann nachher nochmal ein zweites Mal. Gut. Also, es geht um sprachliche Netzwerke. Das ist das Thema dieses Vortrages. Diese sprachlichen Netzwerke behandle ich aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Perspektive vergangener Sprachstufen, wie sie in den Geisteswissenschaften eine große Rolle spielen. Da geht es um historische Sprachen. Und zum anderen aus der Perspektive von Gegenwartssprachen. Und damit werde ich mich heute beschäftigen, und zwar am Beispiel der Wikipedia. Zu Beginn des Vortrages eine Motivation. Den Ausgangspunkt, den wir wählen, ist, dass wir sagen, dass Sprache als eine soziale Epidemie beschrieben werden kann. Diese Metapher stammt aus der stochastischen Physik. Herr Blanchard ist Physiker. Wir haben also den Ausgangspunkt, Verzeihung, das war zu schnell, dass wir zwei Personen haben, die miteinander kommunizieren, A und B. Dann haben wir einen Sprecherwechsel, dann kommuniziert A mit C. Und dann haben wir die Frage, inwieweit quasi hier sprachliches Wissen übertragen wird, epidemisch, zwischen B und C, trotz der Tatsache, dass diese nicht direkt miteinander kommunizieren. Da waren wir zu beachten, dass wir natürlich Netzwerke solcher Kommunikationspartner vorliegen haben. Und solche Netzwerke bezeichnen wir als soziale Netzwerke. Und die bilden den Eingangspunkt für die Untersuchung der sprachlichen Vernetzung und der Wissensvernetzung, also der Vernetzung von Informationseinheiten, wie Sie sie etwa in der Wikipedia finden. Die Überlegung, die wir haben, ist, dass es keine direkte Verbindung zwischen Wissensvernetzung gibt und sozialer Vernetzung, sondern dass diese vermittelt wird über die sprachliche Vernetzung. Und genau hier oben sind diese sprachlichen Netzwerke anzusiedeln. Diese lassen sich allgemein folgendermaßen erläutern. Wenn Sie ein solches Konglomerat von Zeichen haben, etwa Wörter, dann können wir dieses grundsätzlich aus zwei Perspektiven betrachten. Die erste Perspektive ist die Sprachverwendungsperspektive. Da geht es darum, dass wir betrachten, wie konkret von Wörtern, etwa in Texten oder Dialogen, Gebrauch gemacht wird. Davon zu unterscheiden haben wir die sprachsystematische Ebene. Das ist jene Ebene der Sprache, die diese Verwendungsmöglichkeiten bereitstellt. Das natürlich nicht nur auf der Wortebene, sondern etwa, das war falsche Richtung, sondern auch auf der Morphemebene und auf der Satzebene. Die Überlegung dabei ist nun die, dass wir die sprachsystematische Vernetzung nicht direkt beobachten können. Das geht nicht. Wir können nicht in die Köpfe von Massen von Personen hineinschauen. Also müssen wir das über die Sprachverwendung machen. Und da gibt es zwei Zugangswege. Das eine ist die Textebene bei der geschriebenen Sprache. Das zweite ist die Dialogebene bei der gesprochenen Sprache. Ausgehend von diesen Ebenen induzieren wir sogenannte Sprachverwendungsnetzwerke. Und diese erst sind dann die Basis dafür, sprachsystematische Netzwerke abzuleiten. Da sehen Sie jetzt, wir haben so einen Parallelismus von Verwendungsnetzwerken und von zugehörigen sprachsystematischen Netzwerken auf den verschiedenen Ebenen sprachlicher Resolution. Und diese Netzwerke bezeichnen wir als Mehrebenennetzwerke. Dabei haben wir zu beachten, dass wir mit Sprachen es zu tun haben, also eine weitere Vernetzungsebene unterscheiden müssen, da ja Sprachen nicht im luftleeren Raum gesprochen werden. Und dabei handelt es sich um die Ebene der Sprechergemeinschaft, weil Sprecher sich über soziale Beziehungen miteinander vernetzen und Kraft dieser sozialen Beziehungen Sprache überhaupt erst ausbilden. In Bezug auf diese Mehrebenennetzwerke habe ich drei Fragestellungen. Erstens, in Bezug auf die Strukturbildung will ich wissen, aufgrund welcher synchronen Gesetzmäßigkeiten sprachliche Netzwerke zusammenhängen. In Bezug auf die Aktualgenese, also die tatsächlich stattfindende Informationsverarbeitung, will ich wissen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten diese Informationsverarbeitung in diesen Netzwerken stattfindet. Und in Bezug auf den Sprachwandel will ich wissen, aufgrund welcher diachronen Gesetzmäßigkeiten sich diese sprachlichen Netzwerke entwickeln. Das Besondere ist nun, dass es derzeit nur ein einziges Medium gibt, das diese drei Fragestellungen zu untersuchen erlaubt, mit den Mitteln der Informatik, und das sind wiki-basierte Medien, insbesondere also die Wikipedia. Ganz allgemein zur Wikipedia, die Sie sicherlich alle kennen werden, jetzt hier so ein Hinweis darauf, wie diese strukturiert sind. Sie wissen, das sind Hyperlinks, diese blau hinterlegten Einheiten. Und wir können darauf klicken, kommen dann zu den entsprechenden Artikeln. Pazifischer Ozean, Tokio, Japan. Sie beachten bitte, dass diese Artikel untereinander verlinkt sind, sodass wir ein Netzwerk erhalten, einen sogenannten Artikelgraphen. Und weiter, wir gehen jetzt nochmal zurück, scrollen hinunter und sehen dann dort diese Kategorien. Diese Kategorien hinterlegen Wikipedianer, um Leserinnen und Leser darüber aufzuklären, wes Inhalts diese Dokumente sind. Also zum Beispiel ist dieses Dokument von dem Inhalt Kernkraftwerk in Japan. Wir klicken darauf, kommen zu der Kategorie Kernkraftwerk in Japan, wiederholen die Prozedur, scrollen nach unten und sehen dort die übergeordnete Kategorie Kraftwerk in Japan, können auch darauf klicken und so weiter und so fort, bis wir dann zu der sogenannten Hauptkategorie, das ist die Mutter aller Kategorien in der Wikipedia, anlangen. Wir sehen, wir haben jetzt hier so eine Art System, so einen Graphen, der offenbar hierarchisch zu organisiert zu sein scheint. Und auf der linken Seite haben wir doch den Artikelgraphen dazu, sodass wir so eine bipartite Struktur haben zwischen diesen beiden Teilen. Aber jeder Teil dieses bipartiten Graphen ist selbst intern strukturiert. Wir können das mal an einem realen Wiki ansehen. Amherisch, das wird im Norden von Äthiopien gesprochen, das sehen Sie da oben. Und diese Wikipedia, die wir im Jahr 2008 heruntergeladen haben, ist so klein, dass man die hier bequem visualisieren kann. Sind dann hier grün markiert die Artikel und blau markiert die Kategorien. Und was hier als Striche gezeichnet ist, das sind die Hyperlinks zwischen diesen Informationseinheiten. So, das Besondere jetzt an der Wikipedia, diese für meine Forschung heranzuziehen, ist, dass sie drei Eigenschaften hat. Sie wird kollaborativ erstellt durch sehr viele Personen. Christian Stegbauer wird da vielleicht letzte Woche darauf eingegangen sein. In der deutschen Wikipedia sind das über 400.000 aktive User, die diese täglich schreiben. Zweitens ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Haben Sie ein neues Thema in der Wissenschaftskommunikation, vergeht recht wenig Zeit, bis dieses Thema dort Eingang findet. Das dritte ist dann eben der schiere Umfang. Wenn Sie die englische Wikipedia nehmen, dann haben Sie etwa 3,8 Millionen verschiedene thematische Einheiten, die dort beschrieben worden sind. Welcher Mensch wüsste so viele Themen für sich im Einzelnen auswendig? Das finden wir eben nur in der Wikipedia. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, die Wikipedia heranzuziehen, nämlich den, dass die Wikipedia uns einen Zugang zu vier Forschungsperspektiven liefert. Das erste ist die synchrone sprachliche Variation. Da sind wir hier oben. Dann nämlich, wenn wir Wikipedias derselben Zeitstufe verwenden und für verschiedene Sprachen zum Beispiel miteinander vergleichen. Oder wenn wir runtergehen zur synchronen sozialen Variation, indem wir uns ansehen, wie die Wikipedianer vernetzt sind, die diese Wikipedias erzeugen. Und das zu einem bestimmten Zeitpunkt für verschiedene Sprachen miteinander vergleichen. Wenn wir zwei synchrone Perspektiven haben, dann können wir auch zwei diachrone Perspektiven unterscheiden in Bezug auf die sprachliche Variation und die soziale Variation. Und zwar, indem wir einfach erforschen, wie die Wikipedia sich im Laufe der Zeit wandelt. Und auch das ist durch die Wikipedia zugänglich, weil diese eine History-Funktion besitzt und also all diese Daten dort abrufbar sind. So viel zur Motivation meines Vortrags, der nun folgendermaßen gegliedert ist. Ich werde zunächst einmal über dieses Produkt, dieses Wiki Way of Collaboration sprechen, also vergleichsweise genau Ihnen hier erläutern, wie der Artikelgraph und vor allem wie der Kategoriengraph organisiert ist. Dann werde ich auf die Fragestellung einer Sprachklassifikation eingehen unter dem sogenannten Bose-Jacobson-Prinzip. Werde ich später erläutern, was das ist, um dann die Wikipedia als einen semantischen Raum zu verstehen, der die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit hat oder nicht, das wird zu untersuchen sein, um fünftens dann die analytische Perspektive aufzugeben und überzugehen zu einer synthetischen Perspektive, also anzuschauen, was wir mit der Wikipedia machen können, um sechstens dann, falls noch Zeit dafür sein sollte, so wie ich das auch in der Einleitung zu diesem Vortrag angekündigt hatte, etwas über historische Netzwerke zu sagen. Zu dem Wiki Way of Collaboration. Also das ist unser Ausgangspunkt, dieser Graph, dieser bipartite Graph. Und wir schauen zunächst mal nur den Artikelgraphen an. Nehmen dann ein Konzept aus der stochastischen Physik, das der kleinen Welten. Es wurde 1998 von den Physikern Watson und Strogatz formalisiert. Es ist ein sehr einfaches, formales Konstrukt. Das sagt aus, das werden Sie kennen aus dem Bereich sozialer Netzwerke, dass wenn immer Sie zwei Personen haben, es einen kurzen Weg zwischen diesen gibt über Bekanntschaften. Das können wir auf die Wikipedia folgendermaßen beziehen. Da gibt es dieses zweite Kriterium der hohen Clusterung. Wenn das ein Artikel ist, der mit diesem verlinkt ist und mit diesem, dann können wir nach der Wahrscheinlichkeit fragen, mit der es zwischen B und C einen Hyperlink gibt. Diese Wahrscheinlichkeit wird geschätzt durch diesen Mittelwert. Da haben wir die Anzahl von VI aus gesehen, die Anzahl der Kanten, die bei Nachbarn von VI enden, im Verhältnis zu der Menge aller möglichen Kanten unter Nachbarn von diesem Knoten VI. Das Ganze wird gemittelt über die Anzahl der Artikel in diesem Netzwerk und das wird als Schätzer für diese Wahrscheinlichkeit verwendet. Wenn wir uns das in der Wikipedia ansehen, bekommen wir diese Kurve. Da sehen Sie jetzt auf der X-Achse geordnet verschiedene Wikipedias, der Größe nach geordnet, und auf der Y-Achse sehen Sie dann diesen Clusterwert. Wir haben hier zum Beispiel die größte Wikipedia, die ich untersucht habe. In diesem Zusammenhang, die hat über 800.000 verschiedene Artikel. Ist die deutsche, die zweitgrößte, mit über 700.000 Einheiten, die französische oder die polnische, aber auch die japanische und die chinesische Wikipedia fallen unter dieses Kriterium, mindestens 100.000 Artikel. Was wir jetzt sehen ist, dass diese Werte nahezu konstant zur X-Achse verlaufen und wir so einen Schnitt haben, der so knapp unter 30% liegt. Damit haben wir sozusagen eine Gesetzmäßigkeit, die hier größenunabhängig beobachtbar ist. Da habe ich aber vorausgesetzt, dass ich die Artikel in diese Berechnung gleichgewichtet eingehen lasse. Und wenn wir mal überlegen, wie das bei der Wikipedia ist, dann kann das nicht ganz richtig sein, denn es gibt Artikel, die viele ausgehende Links haben und infolgedessen für die Organisation der Wikipedia sehr wichtig sind. Umgekehrt gibt es randständige Artikel in der Wikipedia, die weniger ausgehende Links haben und die sind eben nicht so wichtig. Wenn ich danach diesen Clusterwert neu gewichte, dann bekomme ich den Bolobash-Riordan-Wert heraus. Den sehen Sie jetzt hier blau markiert. Da haben wir nach wie vor dieses Parallelitätsverhalten. Allerdings sehen wir, dass die Werte erheblich nach unten abfallen. Sie gehen fast gegen Null. Und das ist ein Indiz dafür, dass eben in der Wikipedia es vorwiegend jene Artikel sind, die weniger ausgehende Hyperlinks haben, die in ihrer Nachbarschaft clustern. Der nächste Wert, den ich betrachten möchte, hallo Roberto, ist dieser. Da schauen wir jetzt nach der Anzahl der tatsächlich in diesen Wikipedias vorkommenden Hyperlinks im Verhältnis zu der Menge aller möglichen Hyperlinks von Graphen gleicher Ordnung, mit der gleichen Anzahl von Knoten. Und dieser Verhältniswert liegt nahe bei Null. Also ein Minimum von Kanten wird verwendet. Ganz, ganz wenige der möglichen Kanten werden verwendet, um ein Maximum hier zu erzielen, nämlich von Konnektivität. Dieser Index liegt nahe bei 100%. Wenn Sie also eine beliebige solche Wikipedia herausgreifen und daraus per Zufall zwei Artikel, gibt es im ungerichteten Graphen fast immer, fast in allen Fällen, einen Pfad zwischen diesen. Also minimaler Aufwand erzeugt eine maximale Wirkung. Der zweite Index, den ich hier betrachten möchte, der das Konzept der kleinen Welt definiert hat in der Vergangenheit, ist der Begriff der kurzen Wege, den ich folgendermaßen hier motivieren möchte. Wir nehmen als Einstieg in die deutsche Wikipedia den Artikel Barack Obama, sehen wieder diese Hyperlinks und stellen die Frage, wie der Graph aussieht, der aus allen Artikeln besteht, die genau einen solchen Hyperlink von Barack Obama entfernt liegen. Bekommen wir diesen Graphen. Da sehen Sie dann Barack Obama hier in der Mitte und jeder dieser Knoten ist dann eben ein solcher Artikel, der genau einen Hyperlink davon entfernt liegt. Die Frage wäre dann, wie sieht der Graph aus, der aus allen Artikeln besteht, die ein oder zwei Hyperlinks entfernt liegen. Der Graph ist schon so groß, dass ich den hier nicht mehr vollständig visualisieren kann. Er enthält 32.000 verschiedene Artikel. Und Sie ahnen schon, wo die Reise hingeht. Der Graph, der alle Artikel der Wikipedia der Deutschen enthält, die ein, zwei oder drei Artikel links entfernt sind von Barack Obama, dann bin ich eben schon fast bei der ganzen Wikipedia. Jetzt habe ich mal ausgerechnet für eine größere Gruppe von Wikipedias. Sehen Sie hier zuoberst die deutsche, die größte. Aus dem Jahr 2007 stammt dieser Download. Da habe ich nicht nur die Artikel genommen, sondern auch Diskussionen, Bilder und Kategorien. Die Anzahl der Hyperlinks und dann sehen Sie das bis unten hindurchgehend für diese Gruppe von Wikipedias. Sie sehen, der Wert, der schwankt so ungefähr so um 3,6 herum. So 3,55 bei der deutschen Wikipedia. Also gleich, welchen Artikel Sie verwenden, des Themas, die auch immer sind, die beiden. Sie haben im Schnitt so 3 bis 4 Hyperlinks zwischen diesen. Zwischenfazit also. Der Artikelgraph der Wikipedia ist eine kleine Welt mit kurzen Distanzen und hoher Clusterung. Die Clusterung kommt aber nur bei Artikeln mit wenigen ausgehenden Links vor. Zweitens, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, der Artikelgraph ist ein skalenfreies Netzwerk. Und das bedeutet, dass Suchen ohne Kenntnis der Gesamttopologie lokal durchführbar sind. Drittens, und das habe ich hier nur angedeutet, der Zeit halber, Artikelgraf und der Kollaborationsgraf. Also jener Graf, der aus den Personen besteht, die die Wikipedia schreiben und bei denen die Personen immer dann eine Kante haben, wenn sie an mindestens einem Artikel gemeinsam arbeiten. Dieser Graf ist ganz ähnlich strukturiert wie der Artikelgraf. Ist also topologisch ähnlich. Es zeigt sich auch in der zeitlichen Entwicklung. Also wenn wir sozusagen Monat für Monat anschauen, wie der Artikelgraf oder der Kollaborationsgraf wächst, dann sehen wir, dass diese Eigenschaften, die ich hier charakterisiert habe, sehr stabil darin beobachtbar sind und sich dabei kaum verändern. Diese Beobachtungen sind bemerkenswert, da Wikipedia nach keinem globalen Bauplan, sondern spontan und lokal erstellt wird. Trotzdem, dass es eben so spontan abläuft, beobachten wir eben diese Gesetzmäßigkeit. Offenbar vernetzen sich also Sprachteilnehmer wie Wikipedianer zu sozialen Netzwerken, um dabei sprachliche Netzwerke wie Artikelnetzwerke zu erzeugen, die ähnlich wie diese sozialen Netzwerke selbst organisiert sind. Das ist überraschend, das ist überhaupt nicht klar, dass das so ist. Könnte der Grund dafür sein, dass solche skalenfreien kleinen Welten optimal im Sinne der Informationsverarbeitung sind? Treten die also immer dann auf, wenn größere Gruppen von Menschen Informationen strukturieren? Das wäre die Frage. Wie dem auch sei, trotz aller dieser topologischen Ähnlichkeit habe ich in einer Arbeit gezeigt, dass wir mit den Mitteln des Machine Learning sehr leicht die Unterschiede lernen können, also quasi perfekt die Unterschiede herausarbeiten können zwischen sprachlichen und sozialen Einheiten und ihren Vernetzungsregularitäten. Ich wechsle jetzt die Perspektive, ich komme also jetzt von dem Artikelgraphen zu diesem Kategoriengraphen. Wenn wir jetzt genauso wie zuvor die Topologie, die Struktur dieses Graphen ansehen und diesen Graphen, das ist ja so hier diese Art von Hierarchie, die ich betrachte, da haben wir so Kategorien eben, die einander über- oder untergeordnet sind und diesen Graphen werde ich hinfort als soziale Ontologie bezeichnen. Der Begriff der sozialen Ontologie, der Begriff der Ontologie kommt aus der Informatik und meint ein Wissenssystem, ein konzeptuelles Wissenssystem von Kategorien und sozial nenne ich den deshalb, weil er nach dem Wiki-Prinzip, also kollaborativ durch sehr viele Personen gleichzeitig erstellt wird. Um jetzt diesen Graphen zu untersuchen, brauche ich eine Vergleichsbasis. Und dazu verwende ich folgende klassische Ontologien. Einmal die Duodecimal Classification und die Medical Subject Headings. Sie sehen dann hier immer die Anzahl der Knoten, die ich untersuche, und die Anzahl der Kanten. Die zweite Gruppe von Ontologien, die ich untersuche, sind formale Ontologien. Das ist einmal OpenPsych und die Suggested Upper-Merge Ontology von der IEEE. Es sind etwa 22 Ontologien in dieser Gruppe. Und dann drittens terminologische Ontologien, die stammen aus der Linguistik, aus der Computerlinguistik. Einmal das Germanet für das Deutsche, oder ja, das nennen wir es ruhig so, und WordNet für das Englische. Es sind 6 verschiedene Ontologien, die ich dabei betrachte und deutlich größere Graphen, wie Sie hier etwa sehen, die da in diese Untersuchung eingehen. Zunächst einmal möchte ich diese beiden Gruppen, also soziale Ontologien und diese klassischen Ontologien, intellektuell, also qualitativ unterscheiden, nämlich sozusagen das folgendermaßen aufzähle. Wir können bei klassischen Ontologien sagen, das ist evident, dass die expertenbasiert sind. Also bis sie dazu kommen, daran mit selbst schreiben zu können, dazu müssen sie Experte sein. Also die Gruppe der Personen, die klassische Ontologien schreiben, ist sehr klein. Infolgedessen haben solche Ontologien eine geringe Änderungsrate. Tritt ein neues Thema auf in dem jeweiligen Bereich, dauert es vergleichsweise lange, bis das in die Ontologie Eingang findet. Das kann zum Teil Jahre dauern. Entsprechend ist auch die Ausdrucksstärke gering, weil die eben der Größe nach klein sind. Umgekehrt, die sozialen Ontologien, die sind anwenderbasiert, basieren eben auf dem Wiki-Prinzip. Viele Personen schreiben da gleichzeitig mit. Die haben eine hohe Änderungsrate, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein neues Thema aufkommt, dass dieses Eingang findet, ist sehr, sehr hoch. Entsprechend auch die Ausdrucksstärke. Die englische Wikipedia mit ihrer sozialen Ontologie hat mehrere hunderttausend verschiedene Kategorien in ihrem Kategorienbaum und entsprechend natürlich dann auch die Explosion der Größe. Was ich jetzt machen will, ist, dass ich diese qualitative Analyse nachlerne mit Machine Learning Methoden. Also das will ich herausfinden, dass das wirklich so ist und nicht einfach nur intellektuell interpretiert werden kann. Also, es geht um eine sogenannte Outer Classification, bei der soziale Ontologien im Verhältnis zu diesen anderen Typen von Ontologien gesetzt werden. Dazu verwende ich ein Verfahren, das ich entwickelt habe, die Quantitative Network Analysis. Die funktioniert im Wesentlichen so, dass diese Netzwerke die Eingabe bilden und dass diese auf Merkmalsvektoren abgebildet werden. Und die Dimension dieser Merkmalsvektoren sind Graphinvarianten, sind topologische, strukturbezogene Indizes. Habe ich das gemacht? Kann ich eine Distanz berechnen, zum Beispiel die Mahalanobis-Distanz? Das erlaubt es dann schlussendlich, diese Netzwerke zur Eingabe zu machen für Verfahren des unüberwachten Lernens, der Clusteranalyse also. Welche Merkmale verwende ich dazu? Da habe ich mittlerweile mehr als 300 solcher Modelle entwickelt. Jetzt sehen Sie mal so einen Ausschnitt von 25 Stück daraus aus 4 Bereichen. Grün markiert ist Complex Network Analysis, das stammt aus der stochastischen Physik. Quantitative Network Analysis ist selbst entwickelt, blau markiert, rot markiert ist Quantitative Linguistics und gelb markiert ist die Quantitative Hypertext Theory aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich habe jetzt so einen solchen Index, das ist ein Azyklizitätsindex. Und er schaut sich an, wie azyklisch so eine soziale Ontologie ist. Also ob es sozusagen mehrere Eingangsknoten für einen in der Hierarchie untergeordneten Knoten gibt oder nicht. Der hat sehr schöne Eigenschaften. Wenn wir jetzt mal hier diese knapp 160 Ontologien der Wikipedia, die ich der Größe nach geordnet habe, hier anordnen und dann hier diesen Azyklizitätswert uns ansehen, dann sehen wir, dass diese Werte eben auch zwar durchaus größenabhängig variieren, insbesondere bei sehr kleinen Ontologien, aber ansonsten vergleichsweise stabil verlaufen. Und an solchen Charakteristika bin ich natürlich interessiert, weil die eben die Topologie solcher Graphen offenbar beschreiben. Also nochmal zurück, was macht diese Quantitative Network Analysis genau? Das kann man erklären durch eine Analogie zur Biometrie, also zur automatischen Gesichtserkennung. Ich nenne das Verfahren jetzt mal Semiometrie. Wenn Sie sich mal dieses Kippbild hier ansehen, dann kann Ihr Gehirn relativ schnell durch den Vergleich sehr einfacher topologischer Charakteristika erkennen, dass Sie hier eine Gesichtspartie haben und dort. Sie haben diese Gestirnpartie, diese Nase und dann diese Mund- und diese Kinnpartie und diese relativen Distanzen dazu. In Bruchteilen von Sekunden später kennen Sie eben durch diese Form in der Mitte, dass sich da eine Vase befindet. So ungefähr nach diesem Prinzip werden Gesichter erkannt. Anders wäre das kaum schnell und effizient zu bewerkstelligen. So ähnlich gehe ich jetzt vor. Ich will also einfache topologische Charakteristika auswerten, um solche Netzwerke zu klassifizieren. Ich habe also Netzwerke, und das ist jetzt die Besonderheit, dass ich nämlich von den Inhalten komplett abstrahiere. Die spielen keine Rolle. Nur die Knoten und nur die Kanten. Und es sind auch keine solchen kleinen Graphen, sondern sehr große Graphen, bei denen ich eben Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende von Knoten enthalten haben kann. Zu meiner Zielhypothese. Das ist die Hypothese, die ich falsifizieren will. Soziale Ontologien sind ähnlich organisiert wie klassische Ontologien. Negativ ausgedrückt, soziale Ontologien sind nichts Neues. Das gibt es längst. Diese Hypothese betrachte ich als falsifiziert, wenn meine berechnete Klassifikation aus Machine Learning nah am Optimum realisiert, mehr als 90% meiner Objekte nach dem F-Wert korrekt klassifiziert und dabei die zugehörige Baseline outperformt. Und das ist der Fall. Ich nehme hier eine random Baseline, die bei 73% angesiedelt ist. Die ist deswegen randomisiert, also zufallsbasiert, weil es keine Vergleichsergebnisse in dem Bereich gibt, weil ich der Erste bin, der diese Klassifikation durchführt. Wir sind gleichzeitig haben so etwa 93% des F-Wertes. Damit gilt, die Zielhypothese wird falsifiziert. Soziale Ontologien sind eine neue Form der ontologischen Wissensorganisation.
Eine Frage. Du hast diese Frage gestellt. Verfahren ist ein topografisches Verfahren. Aber wahrscheinlich die andere Dimension ist, inwieweit die Community hat eine Interaktion mit der ganzen Sache.
Natürlich.
Ich glaube, es gibt einen anderen Aspekt. Das ist sehr schwer, mit einer mathematischen Formel zu beschreiben. Das hat irgendwo mit der Interaktion,
ja, natürlich. Ja, klar. Natürlich. Selbstverständlich. Das ist diese kollaborative Graph, also wenn man sich die Kollaborationsgraphen ansieht. Da habe ich auch einiges dazu gemacht, aber in dem Vortrag hier heute nicht integriert. Was das Besondere dabei ist, ist, dass wir dort oft Gesetzmäßigkeiten finden, die wir an diesen Artikelgraphen oder an den Kategoriengraphen selbst finden. Das heißt, sie sind topologisch sehr, sehr ähnlich. Und das ist das eine. Das andere, was ich in einer Arbeit mal gezeigt habe, was auch in diesem Bereich fällt, ist, dass man zeigen kann, durch eine Simulation, dass wenn der Kollaborationsgraph nicht die Topologie einer kleinen Welt hat, sondern randomisiert, also ein Zufallsgraph nach Erdős-Reny zum Beispiel gebildet ist, oder wenn der regulär ist oder eine andere Form von Topologie hat, dass dann keine natürliche Topologie des Zeichensystems daraus resultiert. Das kann man experimentell beweisen. Es scheint eine Voraussetzung zu sein, für Zeichensysteme so spezifisch verteilt zu sein, wie sie es nun mal sind, wie wir es halt immer wieder entdecken, dass der soziale Graph eine ganz ähnliche Topologie hat. Ja? Und das, man kann es noch ärger formulieren. Es scheint so zu sein, als ob sich die soziale Struktur aufprägt auf die Zeichennetzwerkstruktur. Ja? Und das geht sehr, sehr streng zusammen, diese beiden Sachen. Also das ist aber jetzt ein anderes Thema, das geht stark auch in den Bereich der Erforschung von Sprachevolution, aber in dem Bereich arbeite ich auch und mit Christian, ich weiß nicht, was er letzte Woche erzählt hat, ich habe ihn nicht gefragt, aber wir arbeiten ja auch zusammen und haben jetzt so ein Experiment gemacht, bei dem wir uns mal angesehen haben, das ist auch nur mal als Antwort auf die Frage, dass der Kollaborationsgraph nicht potenzgesetzlich verteilt ist. Das wird zwar in der Physik immer wieder behauptet, aber wenn man sich das ganz genau ansieht, stimmt das nicht. Ja, das ist eine Idealisierung, die einfach so nicht zutrifft. Was wir gemacht haben, ist, dass wir uns dann mal die Typen von Personen genau angesehen haben, um die Abweichungen zu erklären. Also da kommt man auch weiter, um das dann genauer zu fassen. Aber ich will jetzt hier so trotzdem, dass Sie sicherlich sehr interessiert sind an dem Kollaborationsgraphen, auf dem Artikelgraphen bzw. dem Kategoriengraphen bleiben. Jetzt kommen Sie nochmal zurück zu der Fragestellung. Also jetzt könnten Sie sagen, okay, das ist Machine Learning findet immer ein Ergebnis. Unterschied erkannt. So what? Ja? Aber worin besteht denn jetzt der Unterschied der sozialen Ontologie, der Wikipedia zu den klassischen Ontologien? Und das will ich Ihnen jetzt der Reihe nach erläutern durch 7 verschiedene Merkmale, die ich dazu aufzähle. Das erste ist die Konnektivität. Sie sehen die mongolische Wikipedia. Hier in der Mongolei ist die entwickelt worden. Die ist recht groß und recht schön. Wir sehen auch, dass es eben kein Baum ist, natürlich, wie man fälschlicherweise annehmen könnte. Sie sehen aber vor allem diese Giant Component. Und sehen eben hier auch diese Restmenge von Knoten, die nicht zu dieser Giant Component gehören. Und diese Eigenschaft gilt für klassische Ontologien keinesfalls. Dort ist immer alles konnektiert. Hier haben Sie eben oft Einheiten, die diskonnektiert sind. Zweitens ist die Multiplizität. Sind wir hier im Norden Norwegens, Northern Sami, da wird eine Sprache gesprochen, die eben so heißt, Sami, und die hat eine ganz kleine Ontologie, weil die auch eine ganz kleine Wikipedia haben. Da sehen wir sehr schön, wie das angeordnet ist, diese typische Form von Graph, die wir dabei bilden. Und die hat jetzt mehrere Hauptkategorien. Und auch mehrere Hauptkategorien zu haben, ist typisch für soziale Ontologien, mehrere Einstiegsmöglichkeiten. Untypisch, völlig untypisch für klassische Ontologie. Drittens ist die Zyklizität. Die ist per Definitionem in Hyperonomiebeziehungen von Ontologien ausgeschlossen. Per Definitionem ausgeschlossen. Kommt sehr regelmäßig in sozialen Ontologien vor. Was interessant ist deshalb, weil die Wikipedia gar nicht ein Instrumentarium anbietet, das zu definieren. Schon gar nicht das irgendwie zu visualisieren. Also die Deutsche zum Beispiel hat diesen schönen Zyklus. Bibliothekswesen ist Buch übergeordnet, Buch, Druckerzeugnis, Druckerzeugnis, Bibliothekswesen. Noch schöner die türkische Wikipedia, diese sehr große, schöne, zyklische Struktur und die Beobachtung, die asiatischen Wikipedias, die japanischen zum Beispiel, die haben sehr, sehr viele zyklische Strukturen. Das ist ein Indiz dafür, dass man mit solchen Strukturen Sprachklassifikationen machen kann. Komme ich gleich dazu. Viertens ist die Balanciertheit. Soweit ich das bislang erforscht habe, sind diese Ontologien im Wesentlichen nur Tiefen und Ebenen balanciert. Also nehmen Sie die Hauptkategorie und haben dann die Unterkategorie Biologie, Physik, Mathematik, Literatur, Kunst. Und schauen Sie die maximale Tiefe von Spezifikationen an. Dann sind die in derselben Sprache ungefähr gleich tief. Und zwar trotz der Tatsache, dass Literaturwissenschaftler nicht in der Physik schreiben oder umgekehrt. Ja? Das betrifft auch die Ebene maximaler Spezifikation, also jene Ebene mit der Mehrzahl der Knoten gleicher Distanz zur Hauptkategorie. Auch diese sind für dieselbe Sprache ungefähr für die verschiedenen thematischen Bereiche gleich angeordnet, auch wenn sie zwischen verschiedenen Sprachen variieren. Da hat man diese Form von Balanciertheit. Zipfsche Bipartivität ist so ein Konzept, das ich entwickelt habe. Das geht eben in Richtung dieser potenzgesetzlichen Verteilungen, die man da untersucht. Und die sieht man jetzt bei den Kategorien in 3 verschiedenen Richtungen. Ich will das jetzt mal so allgemein erläutern, was das heißt. Also hier haben Sie die Kategorien, dort haben Sie die Artikel. Und wir beobachten fast in allen diesen Kategoriensystemen Folgendes. Es gibt ganz wenige Kategorien, die ganz viele Artikel kategorisieren. Es gibt ganz viele Kategorien, die wenige Artikel kategorisieren. Umgekehrt gibt es ganz wenige Artikel, die von vielen Kategorien kategorisiert werden und ganz viele Artikel, die von ganz wenigen Kategorien kategorisiert werden. Das ist diese bipolare, Zipf'sche, potenzgesetzliche Verteilung. Und dazu kommt noch Folgendes, dieses K-Nearest-Neighbor-Verhalten, dass nämlich, wenn Sie einen Artikel haben, der von vielen Kategorien kategorisiert werden, es sich dabei um Kategorien handelt, die wenige Artikel kategorisieren, also selten verwendet werden. Genau diese drei Pole der Zipf'schen Bipartivität können wir dort beobachten. Sechstens ist die Koersion. Jetzt betrachten wir mal den Graphen gerichtet und löschen in all diesen Wikipedias dann den Kategoriengraph vollständig raus. Da sind ein Verlust an Koersion. Das ist in der Regel so bei 5% verlieren Sie an Koersion. Das ist nicht besonders viel, zumal Sie ja den Graphen hier ungerichtet betrachten. Das heißt, für das Traversieren der Artikelgraphen brauchen Sie nicht die Kategorien. Das ist dafür unnötig. Siebtens vielmehr dann noch ein Hinweis darauf, dass ich dieses Konzept formalisiert habe in Form der Graphklasse namens Generalized Nearly Acyclic Graphs. In mehreren Arbeiten ist das hinterlegt. Damit bin ich jetzt am Ende dieses Teils des Vortrages und will jetzt diese Motivation aufgreifen, dass es sein könnte, dass Sprachen sich unterscheiden danach, wie ihre sozialen Ontologien aufgebaut sind. Ich will also folgendes Experiment durchführen. Ich nehme jetzt die deutsche, die japanische oder sonst welche Wikipedia auch immer, schaue mir nur die Struktur ihrer sozialen Ontologie an und will dann wissen, das eine ist eine germanische Sprache, das andere ist eine chinesische Sprache oder eine sonstige Art. Das geht folgendermaßen, nehme ich jetzt sozusagen von dieser Outer Classification, bei der ich soziale Ontologien zu diesen Ontologien ins Verhältnis gesetzt habe, zu einer Inner Classification wechsle, indem ich jetzt nun solche sozialen Ontologien untereinander vergleiche und sie automatisch Sprachfamilien zuordnen möchte. Es geht sehr gut mit der Wikipedia, überraschenderweise, weil es fast zu jeder Sprachfamilie auf der Erde eine Wikipedia gibt. Es sind etwa 250, 60 verschiedene Wikipedias, die mittlerweile entwickelt worden sind, auch für tote Sprachen, für Latein etwa oder für Kunstsprachen wie Esperanto. Das nehme ich also jetzt, habe drei Klassen als mein Testexperiment, germanisch, romanische und slawische Sprachen. Das sind jeweils die Objekte, die ich automatisch klassifizieren möchte. Ich nehme zum Beispiel Italienisch heraus und will nur an der Struktur des Kategoriensystems erkennen, das ist eine romanische Sprache. Die Klassifikationsergebnisse mit dem F-Wert sind bestechend. Sie liegen bei 1,0 und das heißt perfekte Klassifikation. Ohne Fehler geht das. Zuunterst die Zufallsklassifikation. Liegt bei 55%. Distanz ist groß genug, sodass wir da von einem sehr guten Ergebnis ausgehen können. Was wir auch an dem Dendrogramm sehen, haben wir dann eben hier die slawischen Sprachen, dort die romanischen Sprachen und dort die germanischen Sprachen. Also sehr schön voneinander getrennt. Jetzt könnten Sie sagen, okay, das geht auch mit den Mitteln der Informatik immer. Wer sich nur bemüht, Machine Learning zu betreiben, bekommt immer einen hohen F-Wert, wenn er etwas Zeit investiert. Machen wir die Sache mal ein bisschen schwieriger. Wir wissen in der Linguistik, es gibt zwei Sprachen, die historisch verwandt sind, Ungarisch und Finnisch. Keine sehr großen Sprechergemeinschaften. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass viele Ungarn die finnische Wikipedia schreiben oder viele Finnen die ungarische Wikipedia schreiben. Also dürfte es wenig Austausch geben, aber es gibt die gewusste Sprachverwandtschaft. Das müsste der Algorithmus jetzt herausfinden, wenn das Prinzip stimmen soll. Das Ergebnis schauen wir uns mal an. Und auch das ist zunächst bestechend, weil die nämlich jetzt auf dem höchsten Ähnlichkeitsniveau Finnisch und Ungarisch hier agglomeriert werden. Wir haben auch einen Fehler, weil jetzt Rumänisch dazu kommt, zu diesem Cluster zugeschlagen. Aber das können wir ganz gut erklären. Das könnte in Zusammenhang stehen mit der geopolitischen Verwandtschaft eben von Ungarn und Rumänien. Erinnern Sie sich daran, in Rumänien gibt es eine sehr große ungarisch sprechende Minderheit, die natürlich aber alle in der Schule Rumänisch lernen müssen. Schauen wir uns ein drittes Experiment an. 28 Sprachen aus drei Familien, wieder Germanisch, Romanisch und Slawisch. Die kleinste Kategorie, das kleinste Kategoriensystem hat 11.000 Knoten, das größte 102.000 Kategorien und dazu dann die Ergebnisse. Da sehen wir jetzt einen Abfall des F-Wertes auf knapp 80%, aber um 30% bleibt jetzt dieses Baseline-Verfahren abgehängt. Und damit können wir nach wie vor sagen, dass wir einen 30%igen Informationsgewinn dieses Klassifikationsverfahrens haben. Und damit ist die Hypothese, dass das nicht geht, also dass wir eben nicht in der Lage sind, die Sprachfamilie zu erkennen an der Struktur der Ontologie, ist nicht falsifiziert, bis zum Beweis des Gegenteils. Jetzt wäre die Frage, wie können wir das interpretieren? Da gibt es in der Linguistik eine berühmt-berüchtigte Hypothese, die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese, ursprünglich von Sapir, Edward Sapir, in die Welt gesetzt. Der sagte, Sprache bestimmt die Kognition. Davon wissen wir, das ist falsch, das stimmt nicht. Aber diese Hypothese ist umformuliert worden und mittlerweile recht gut belegt worden. Und dann lautet sie folgendermaßen, das Bose-Jacobson-Prinzip. Sprachen unterscheiden sich dadurch, sagt Jacobson, was sie vermitteln müssen, nicht dadurch, was sie einschränkend vermitteln können. Wir schauen uns mal einen Beleg dazu an, zu dieser Hypothese. Die stammt von Wayne Naver aus dem Jahr 2007, ist sehr prominent in PNAS publiziert worden. Die haben so eine Farbverteilung von hellblau und dunkelblau. Jetzt haben sie folgendes Experiment. Sie haben ein oberes Quadrat, das hat einen Blauton, und zwei untere Quadrate. Eines der beiden unteren Quadrate nimmt immer den Farbton des oberen auf. Das andere weicht davon ab, und zwar auf dieser Skala. Jetzt zeigt sich folgendes Phänomen dabei. Wenn Sie Russischsprecher dieses Experiment lösen lassen, Sie müssen immer entscheiden durch so ein Reaktionszahlexperiment, auf welcher Seite die ungleiche Farbe liegt. Wenn Sie das Russischsprecher machen lassen, im Gegensatz etwa zu Englischsprechern, dann können Sie das signifikant schneller machen. Woran könnte das liegen? Das ist etwas sehr Bemerkenswertes, weil Russen, anders als wir zum Beispiel, diese Farben dunkelblau, sini, und galuboi, hellblau, als gleichberechtigte Farben neben grün und rot ansehen. Fragen Sie jemanden, der Russisch spricht, und der wird Ihnen das bestätigen. Das ist sozusagen so neben gelb, wie grün neben gelb steht. Im Deutschen ist das anders. Da haben wir diese Oberkategorie blau und subkategorisieren die in dunkelblau und hellblau. Müssen also wir das Experiment durchführen, haben wir einen Weg. Wir müssen sozusagen von dieser Stufe auf diese hinunter, haben dadurch einen kognitiven Aufwand und der erklärt sozusagen den Unterschied bei dem Reaktionszeitexperiment. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist dann, dass ich praktisch nur Farbnamen hingeschrieben habe, um Kategorien zu unterscheiden. Und da sehen Sie schon, wo die Reise hingeht. Also offenbar scheint zu korrelieren mit sprachlichen Unterscheidungen, kategoriale Unterscheidungen. Und das könnte eben eine Erklärung dafür sein, dass diese Experimente funktionieren. Dann kann ich also das Bose-Jacobson-Prinzip umformulieren und sagen, Sprache determiniert nicht die verteilte Kognition, aber sie beeinflusst sie. Und diese verteilte Kognition wird durch soziale Ontologien, etwa der Wikipedia, manifestiert. Dadurch wird das beobachtbar. Und das heißt, und zwar in der Form, dass man die Sprachfamilienherkunft einer sozialen Ontologie an ihrer Struktur erkennt. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt diese Hypothese. Jetzt komme ich zur Selbstähnlichkeit und damit zum nächsten Hypothesentest. Selbstähnlichkeit, bitte. Nun so.
Wieso ist eine wichtige Frage?
Bitte?
Wieso ist eine wichtige Frage? Diese?
Ich verstehe die Frage immer noch nicht.
Wieso diese ist eine wichtige Frage?
Welche Ach so.
Relevanz hat die? Intellektuell ist sehr interessant.
Ja, ja. Ja. Also es ist so, dass wir eine Wissenschaft betreiben, die sich damit beschäftigt, die Gesetzmäßigkeiten von Informationssystemen zu erforschen. Dazu muss sie ziemlich genau wissen, was die Kontextmomente sind. Wenn sie die Kontextmomente nicht kennt, laufen wir Gefahr, dass wir vorschnell als Informatiker kontextfreie Algorithmen erzeugen, in der Erwartung, es sei kontextfrei. Dazu müssen wir alle, um das auszuschließen, diese Gefahrenquelle kontextfrei zu operieren, wo de facto Kontextsensitivität gefragt ist, müssen wir alle Kontextmomente ausschließen, nacheinander. Und Sprachfamilienzugehörigkeit ist sozusagen ein solches Kontextmoment. Das könnte im Endeffekt aussehen, wenn ich jetzt mal anwendungsorientiert denke, dass wenn ich mir jetzt ein Explorer baue für die Exploration von Wissen aus Wikipedia und ich weiß, dass das sind verschiedene Wikipedias, deren Ontologien sehr verschieden organisiert sind, dass ich die partout an diese sprachlichen Gegebenheiten anpassen müsste und dass sie eben nicht sprachunabhängig funktionieren. Aber das ist ganz einfach, Roberto. Also jeder Algorithmus, der die Wikipedia ausbeutet, der solchen Kanten nachläuft, kann natürlich in diese Falle tappen. Keiner ist davon gefeit. Wann immer ich die Wikipedia benutze, gehen die ja alle nur den Kanten nach. egal wozu der das benutzt. Also da könnte ich jedes Beispiel nennen, ob das Eigennamenerkennung ist, ob es Disambiguierung ist, Topic Labeling, Topic Detection, Topic Tracking, ist völlig egal. All diese Algorithmen machen ja nichts anderes zunehmend, als dass sie die Wikipedia verwenden als Wissensressource. Ich habe nachher in meinem Vortrag noch so ein Beispiel, wo das Anwenden, dann erläutere ich dann nochmal so ein Anwendungsbeispiel, aber eigentlich ist es klar von der Ebene. Also wenn immer ich eine Anwendung habe in der Wikipedia, muss ich natürlich wissen, welche Struktur die hat. Und ich das nur lokal mache, greedy sozusagen, wie wir Informatiker sagen, kann ich natürlich so eine Falle tappen. Ich laufe dann in so einen Zyklus zum Beispiel, ja, und komme da nicht mehr raus. Das müssen wir vermeiden. Aber jetzt Zyklen sind einfach, auch wenn es NP hart ist, die in allen Fällen zu extrahieren. Was ein bisschen schwieriger ist, sind eben die Strukturen, die ich jetzt hier so ein bisschen thematisiert habe. Jetzt eine Frage aufzugreifen, was so ein bisschen stärker in den Bereich der Anwendung übergeht, aber ich will das ja auch noch ein bisschen so auf der allgemeinen Forschungsebene angesiedelt wissen, von Ihnen, ehe wir dann zu der Anwendung kommen, ist das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Was ist damit gemeint? Schauen Sie sich mal diese geometrische Figur an. Jetzt haben wir nicht so eine schöne, so einen schönen Kontrast, leider Gottes. Aber ich glaube, Sie erkennen so ungefähr, was das Prinzip ist. Sie haben so ein großes Ganzes. Das große Ganze besteht aus Teilen und diese Teile wiederum aus kleineren Teilen und so weiter und so fort. Und all diese Teile sind ähnlich zueinander. So eine vertikale Form der Selbstähnlichkeit. Was Sie da sehen, das kennen Sie alle. Das essen Sie nämlich. Das Blumenkohl ist das, ja? Romanesco, ein ganz bestimmter Blumenkohl, sehen Sie da oben rechts, angesiedelt. Und jetzt können wir das Konzept übertragen auf die Wikipedia und zwei Typen von Selbstähnlichkeit unterscheiden. Das erste, verschiedene Wissensgebiete derselben Ebene konzeptueller Resolution sind auf ähnliche Weisen strukturiert. Nehmen Sie mal das Beispiel, dass Sie so Hauptkategorien haben wie Biologie, Chemie und Physik und Literatur und Kunst. Und wenn Sie sich dann die Artikelgrafen ansehen, wäre die Behauptung, egal welches Thema die sind, Sie haben immer die ähnliche Struktur. Ja? Das Ganze können wir unterscheiden von der vertikalen Ähnlichkeit, Selbstähnlichkeit. Da gehen Sie sozusagen in dem einen Fall ganz tief hinunter in dem Kategoriensystem. Zum Beispiel nehmen Sie die Kategorie Flötenspiel und den zugehörigen Artikelgrafen. Im anderen Fall gehen Sie ganz hoch. Dem meinetwegen Genetik in der Biologie. Vergleiche diese beiden Graphen miteinander und stellen fest, sie sind selbst ähnlich. Egal wie genau die arbeiten, egal wie ungenau die arbeiten, es ist immer dieselbe Struktur. Zu dieser Frage will ich also jetzt angehen, und zwar unter dem Blickwinkel dieser Frage hier. Erkennt man das Thema eines thematisch homogenen Ausschnitts der Wikipedia bereits an seiner Struktur? Wenn die Wikipedia selbst ähnlich ist, dann muss ich diese Frage mit Nein beantworten. Wenn ich die mit Nein beantworten kann, dann werden eben kontextfreie Algorithmen auf der thematischen Ebene möglich, andernfalls unmöglich. Also muss man so etwas wissen. Das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Wir haben hier so ein Experiment mit 19 Zielkategorien, Hauptgebiete der Wissenschaft. Die sind hier aufgeführt, sind die Graphen, die ich analysiert habe, die Artikelgraphen. Fürs Deutsche sind das 166 Stück. Wieso habe ich die genommen, diese Hauptgebiete? Deswegen, weil die unabhängig von mir, von den Wikipedianern selbst, zwischen allen Wikipedias übersetzt worden sind. Egal, welche Sprache sie haben, haben sie genau diese Kategorien und sind aufeinander 1:1 abgebildet. Bei der Deutschen zum Beispiel aus dem Jahr 2009 induzieren die 19 Zielkategorien 166 Artikel-Teilgraphen mittels ihrer unmittelbaren Unterkategorien. Ein Beispiel. Die Kategorie Biologie hat in der deutschen Wikipedia die Unterkategorien Botanik und Genetik. Ich induziere den Artikelgraph dazu und will daran dann automatisch erkennen, diese gehören zu der Hauptkategorie Biologie. Noch ein Beispiel. Das wäre also jetzt der Artikelgraph der Wikipedia, der ist nicht eingefärbt. Und ich will den einfärben, und zwar danach, aus welchen Bereichen thematischer Art die Teilgraphen sind. Biologie, Physik und Philosophie. Das ist also jetzt hier mein Experiment. Meine Zielhypothese lautet also, man erkennt das Thema eines thematisch homogenen Teilgraphen der Wikipedia an seiner Struktur. Die will ich falsifizieren. Und das gelingt mir. Und zwar, indem ich die Klassifikation nach der QNA durchführe, nach meinem Verfahren. Wir sehen, dass die Werte jetzt sehr schlecht sind. Sind deutlich unter 50%. Hier sogar unter 40%. Ich habe es für Spanisch, Deutsch und Schwedisch durchgeführt. Die Random Baseline ist auch sehr niedrig, aber der Abstand hier zu 50% ist derart negativ, dass ich nicht von einer gelungenen Klassifikation sprechen kann. Ich habe hier also offenbar eine Tendenz zur Selbstähnlichkeit und damit ist die Zielhypothese falsifiziert. Ein anderes Experiment dazu. Ich mache jetzt die absichtlich kleiner, die Klassifikation. Ich mache sie einfacher. Ich nehme Musik, Biologie und Literatur. Will nur die gegeneinander lernen. führe wieder zwei Verfahren durch, ein neues, das auf Entropiemaßen beruht, das etwas mächtiger ist als das bislang eingeführte Verfahren von mir. Es hat auch einen etwas besseren Wert, aber wir sehen auch hier, natürlich steigt der F-Wert der Baseline, weil ich weniger Klassen habe, aber das ist nach wie vor so schlecht, dass ich nicht von einer geglückten Klassifikation sprechen kann. Viele ähnliche Teilexperimente zeigen ein ähnliches Bild. Das bedeutet, Sie können die Wikipedia lokal traversieren, ohne Kenntnis der globalen thematischen Struktur. Ist dafür nicht notwendig. Zumindest auf Artikelebene. Ja, jetzt haben wir viel darüber gehört, wie man solche Graphen analysieren kann, die Kategoriengraphen und die Artikelgraphen. Wir haben ein bisschen was darüber gehört, wie man das auch zum Hypothesentesten einsetzen kann, also zum Beantworten solcher allgemeinen Fragen. Jetzt würde ich das gerne anwenden, das Ganze, und gehe dann auf ein Beispiel aus dem Topic Tracking und Topic Labeling. Was will ich also machen? Ich habe so einen Satz wie diesen: TEPCO schlammt mit Messwerten, und ich will das machen, was Sie als Menschen sehr gut können. Ich will das abbilden auf solche Namen wie Fukushima, Atomenergie, Tsunami und Japan, was Sie wahrscheinlich dann nennen, wenn ich Sie frage, was ist der Inhalt dieses Satzes? Und dann sagen, das hängt mit Fukushima zusammen, geht es um Atomenergie, Super-GAU könnte da noch rein, Tsunami und Japan. Das will ich jetzt hier umsetzen, habe dazu zwei Verfahrensschritte. Einmal die sprachliche Vorverarbeitung und dann die inhaltliche Interpretation. Zunächst einmal die sprachliche Vorbearbeitung. Wir haben so einen Text wie diesen. RWE droht mit Wiederanfahren von Biblis. Nach der Klage gegen die vorläufige Abschaltung von Biblis A droht RWE nun damit, das Atomkraftwerk wieder hochzufahren. Solange dies nicht verboten werde, gehe man davon aus, dass eine Gefährdung nach dem Atomgesetz nicht bestehe. Bei der Vorverarbeitung müssen wir das lemmatisieren, also RWE auf die Grundform zurückführen, die finite Verbform auf die infinite. Und wir müssen die Wortarten erkennen, dass es eben hier um ein finites Verb geht oder hier eine Präposition, ein normales Nomen. Oder wir müssen hier jetzt rot markiert Eigennamenerkennung betreiben. Und wir können, sollten auch, machen das aber bislang noch nicht so häufig, die Satzstruktur erkennen an diesen Beispielen. Und zu guter Letzt natürlich die Dokumentstruktur. Das können wir auch schon nutzen dafür. Solche Datenbanken, die XML-basiert sind, nutzen wir dafür und können uns dann die hierarchische Dokumentstruktur ansehen. Das ist die Vorverarbeitung. Die Vorverarbeitung betreiben wir, um einen solchen Output zu erhalten, der dann Input für die inhaltliche Verarbeitung ist, für den zweiten Schritt. Diese inhaltliche Verarbeitung sieht folgendermaßen aus. Dazu brauche ich eine Hypothese. Diese Hypothese lautet: Ich weiß den Inhalt eines Textes, eines beliebigen Stück Textes, wie TEPCO schlammt mit Messwerten, dann, wenn ich dieses Stück Text auf die Wikipedia abbilde, so als ob Wikipedianer dieses Stück Text geschrieben hätten, und frage dann, welche Kategorien Wikipedianer diesem Stück Text gegeben haben würden. Also ich habe so ein Stück Text und frage nach dessen Inhalt, habe dann meinen Artikelgraphen und meinen Kategoriengraph, suche nach Einstiegstexten dazu, wenn etwa eine LSA an oder ein Vektorraummodell, um ähnliche Texte zu bekommen, aktiviere diese und betreibe von dort aus eine Spreading Activation, eine Aktivierungsausbreitung, und komme dann bei den Kategoriennamen an als Namen für den Input-Text. Das sähe dann im Ergebnis so aus. Beispiel dazu: Klage gegen Stilllegung, RWE droht mit Wiederanfahren. Nach der Klage gegen die vorläufige Abschaltung von Block A droht RWE nun damit, wieder hochzufahren. Wird folgendermaßen interpretiert: RWE, Kernkraftwerk Biblis, Klage Stilllegung, Kraftwerk Ibn Büren, Block A und so weiter und so fort. Das habe ich hier rot markiert, weil das sehr, sehr schön aussieht, weil nämlich Biblis gar nicht in dem Text vorkommt, aber dennoch natürlich den Inhalt dieses Textes beschreibt. Denn es geht um Block A von Kernkraftwerk Biblis. Das ist ja genau das, was Sie tun, wenn Sie Texte verstehen, dass Sie über das, was Sie lesen, hinausgehen zum Inhalt. Das benennen können durch das, was im Text selbst nicht drin steht. Das leistet an dieser Stelle auch dieser Algorithmus. Aber das habe ich gerade erklärt.
Welche Kriterien hast du die ganze
Ist nicht so schwer zu erklären. Also ich habe es auch gerade erklärt. Schau, es ist so, dass du genau mal zurück. Na, diese Abbildung machst. Ja? Ich aktiviere sozusagen ähnliche Texte und nehme deren Artikelnamen. Ja? Dann aktiviere ich Kategorien und nehme deren Namen. Daher stammen die. Das sind so die höchstgradig aktivierten Knoten in der Wikipedia. Auf der Artikelebene und auf der Kategorienebene. Die erscheinen da. Ja?
Ich vermute, es gibt auch gar keine Kategorie, die Grünen, sag ich mal. Gibt es bestimmt nicht als Kategorie. Deswegen kann das wahrscheinlich auch nicht auftauchen.
Na, es kommt im nächsten Schritt. Also jetzt, die Kategorien kommen jetzt gleich. Das waren jetzt erstmal die Artikel und dann kommen die Kategorien. Na, das ist der RWE, Energieversorger. Das ist ja auch in dem Modell enthalten. Ne? Ich habe einmal die Artikel, die ich sozusagen benutze, um dieses Stück Text zu interpretieren, und dann die Topic Labels, also die Wikipedia-Kategorien. Das ist zweistufig. Ne? Beides wird dazu verwendet, das zu benennen.
Aber ich glaube, das eigentliche System ist das Problem. Im Grunde genommen, ich kann mir informell verstehen, dass, wenn ich habe einen Text wie diese oben, abhängig von was will ich haben, dann kann in der Welt von der Wikipedia gehen, in verschiedene Richtungen, und zum Beispiel kann mit der Text oben ein ganz anderes Ergebnis bekommen. Zum Beispiel, ich gehe in Kategorie, wo Atomberg genannt, aber es liegt unbedingt dieses Ergebnis.
Ist völlig richtig, klar. Aber darüber spreche ich gar nicht. Im Moment, also was du meinst, dazu habe ich auch ein Verfahren entwickelt. Das nennt sich ein Kursionsbaumverfahren, ein perspektivisches Clusterverfahren. Das lernt den Kontext, den du sprichst, und kann danach dann ein Wissenssystem entsprechend kategorisieren. Aber nochmal zurück zu der Folie. Das scheint nicht gut verstanden zu sein. Deswegen will ich das nochmal wiederholen. Das war aber jetzt nicht meine Aufgabe, das so zu behandeln. Meine Aufgabe war, dass ich jetzt hiervon eine Aufgabe lösen will. Also ich gebe einem Menschen einen Satz, dann kann der sowas verstehen. Und dann sagt er mir, ja, das handelt von Fukushima, Atomenergie und Tsunami. Und das will ich jetzt hier behandeln. Das nennen wir bei uns Topic Labeling. Ja, das können Menschen, das will man automatisieren. Und dazu benutzt man die Wikipedia.
Diese Worte sind gegeben.
Ja, das ist doch jetzt ein Beispiel, Roberto. Es ist ein Beispiel. Also schau, das ist ein Satzbeispiel. Schau mal, Roberto, wenn du einen beliebigen Satz nimmst, Goethe war ein Schriftsteller, und ich frage dich, was ist die Bedeutung dieses Satzes? Du sollst aber keine Wörter verwenden, die im Satz selbst vorkommen. Du würdest vielleicht Goethehaus sagen, du würdest vielleicht Faust sagen, du würdest Gretchen sagen, solche Dinge. Das machen Menschen ständig, wenn sie Sprache verstehen. Diese eine Verstehensoperation, die will ich jetzt hier abbilden. Es gibt viele, viele andere Verstehensoperationen, die ich abbilde. Für diesen Vortrag habe ich diese eine hier ausgewählt. Ja? Also es würde jetzt wirklich Stunden sprengen, wenn ich die alle hier erläutern würde, wenn ich beschäftige. Aber diese eine, die will ich jetzt hier behandeln. Deswegen ist es nicht falsch, was du sagst. Natürlich richtig, aber es ist nicht das Thema jetzt im Moment. So, jetzt hast du mir so ein bisschen leider die Pointe hier geklaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir kommen nochmal zu diesem Beispiel zurück, versuchen nochmal so ein bisschen die Stimmung da wieder zu gewinnen. Und das wären also jetzt die Topic Labels, die das System jetzt hier automatisch herausbekommen. Die Frage wäre aber, was macht er jetzt bei dem Beispiel TEPCO Schlammt bei Messwerten? Und dazu sehen Sie jetzt, wie wir das machen, eine Schnittstelle, die wir bei uns entwickeln, den EU-Mentis Desktop, mit dem das geht. Und das ist folgendermaßen, das ist ein System, das rein webbasiert ist, das wir bei uns entwickelt haben. Und da können Sie sich einloggen. Sie müssen sich sogar leider einloggen, weil wir dort urheberrechtlich geschütztes Material dort verarbeiten. Und es gibt auch bestimmte Ressourcen, die wir anbieten, die ganz frei sind. Aber in diesem Fall haben wir das über eine Passwortkontrolle. Es hat aber auch viele, viele Vorteile für Sie, weil Sie alles rekonstruieren können, was Sie mit dem System machen. Und Sie können auch Arbeitsgruppen bilden und unter Arbeitsgruppen dann Informationen austauschen. Das ist damit möglich. Wir loggen uns da ein, dann sehen Sie diese Schnittstelle. Sieht aus wie so ein Desktop unter Windows. Haben wir so diesen Start-Icon. Wir haben dann eben hier diese ganzen Funktions-Icon. Wir klicken mal auf die Explorative Data Analysis. Ich werde das jetzt hier nicht in Ausführlichkeit erläutern und haben dann dort die Open Topic Models mit der Wikipedia basiert für das Topic Labeling, geben dort jetzt ein bisschen groß vergrößert jetzt hier TEPCO Schlammt bei Messwerten ein und bekommen dann hier dieses Ergebnis für Related Articles, zum Beispiel Kernkraftwerk Fukushima Daiichi, sagt also der Algorithmus, dieses Stück Text behandelt dieses Thema. Das sieht gut aus, aber ich habe ja auch so etwas ganz Schlechtes, U20 Fußball Weltmeisterschaft der Frauen 2008 Kader, das ist falsch. Also sehen schon an dieser Stelle, da wo Licht ist, da ist auch Schatten. Da hat er offenbar einen Fehler gemacht. Und Sie werden vielleicht ahnen, was der Grund dafür ist. Ein Grund dafür ist nämlich der, dass dieser Algorithmus bislang zumindest das, was ich hier erläutert gehört habe, über die Topologie des Kategoriensystems noch nicht berücksichtigt. Also diese Form von Abhängigkeiten in Bezug auf Selbstähnlichkeit oder Sprachbezogenheit. Jetzt schaue ich mal schnell auf die Uhr und muss mal fragen, Roberto, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Oh, ich dachte, ich hätte nur eine Dreiviertelstunde, ich hätte schon überzogen. Na gut, sind Sie noch fit? Wollen Sie noch ein Kapitel hören? Ja? Gut. Dann geht es jetzt in die Vergangenheit. Ich habe das aber ein bisschen zusammengestrafft, das Ganze, weil ich Sie nicht mit zu vielen Folien belästigen wollte, um historische sprachliche Netzwerke. Und dieses historische sprachliche Netzwerk, das ich hier betrachte, das ist die Patrologia Latina. Und damit Sie die verstehen, sehen Sie mal die im Vergleich zur Wikipedia aus dem Jahr 2008. Die Patrologia Latina, was ist das? Das ist so ein Korpus, das von frommen Mönchen und Personen gleicher Art zusammengetragen worden ist, in einem sehr langen Zeitraum von mehr als 1100 Jahren, beginnend mit dem dritten christlichen, nachchristlichen geburtlichen Jahrhundert und endend ungefähr dann im 14. Jahrhundert. Dieses Korpus wurde geschrieben von 1300. Also jetzt in diesem Zusammenhang sind etwa 1300 Autoren zusammengefasst, auch solche, die Kommentare mitverfasst haben, im Verhältnis zu etwa 3,5 theoretischen Autoreneinheiten in der Wikipedia. Also da muss man jetzt ganz genau sein bei der Zahl. Ich habe es vorhin ja gesagt, die Wikipedianer, die aktiv sind, das ist eine Zahl von etwa 400.000. Wenn Sie mal hingehen zur Wikipedia und sich die Statistik der Autoren ansehen, dann sehen Sie eine Zahl von 1,2 Millionen. Der Unterschied ist einfach der, dass sich sehr viele Leute einloggen und nie aktiv sind. Ja? Diese kleinere Zahl der aktiven User kommt dadurch zustande. Woher kommt dann aber diese riesige Zahl? Einfach daher, dass sich noch mehr Leute zwar aktiv sind, aber sich niemals einloggen, also kein Passwort haben. Und dann können Sie das von verschiedenen Rechnern ausmachen, von verschiedenen IPs, und dann kommt eben diese große Zahl zustande. Insofern ist die Zahl mit Vorsicht zu genießen. Aber 400.000, das ist schon recht realistisch. So, diese sehr kleine Menge von Autoren hat diese Zahl von Texten produziert. Die sehr vielen Autoren haben diese Zahl von Texten produziert. Aber wenn wir mal auf die laufenden Wortformen eingehen dabei. Mit laufenden Wortformen, damit meinen wir jedes verschiedene Wort, das durch Leerzeichen oder in Punktionszeichen getrennt ist. Dann sehen wir, dass bei der Patrologia Latina 121 Millionen Einheiten zu Buche schlagen. Bei der Wikipedia 436 Millionen. Die wir übrigens alle verarbeiten bei uns. Das ist also extrem viel. Es ist mehr als ein Viertel dessen, was wir in der deutschen Wikipedia beobachten. Das ist in der Tat ein Riesenkorpus, obwohl es aus sehr wenigen Texten besteht. Die Texte sind offenbar sehr, sehr lang. Dieses Korpus will ich jetzt untersuchen und das will ich in folgender Hinsicht machen. Das Besondere dieses Korpus ist ja, dass es zeitlich geordnet ist. Also 1100 Jahre Entwicklungszeit, eine lange Zeit ist das. Ich habe also jetzt Dokumente aus diesem Korpus und denen muss ich jetzt Zeitwerte zuordnen. Da werden Sie denken, das ist trivial, ist es aber leider nicht, weil in damaliger Zeit natürlich nicht geschrieben worden ist, dieses Buch wurde dann und dann von dem und dem publiziert. Oft haben wir diese Daten einfach gar nicht. Da, wo wir sie nicht haben, nehmen wir den Zeitwert des Endzeitpunktes der aktiven Periode des jeweiligen Autors. Und das nehmen wir dann sozusagen als Zeitstempel für das jeweilige Werk. Das machen wir für die 4.500 Texte und können dann ausgehend von jedem dieser Texte und der Abbildung auf diese Zeitachse, sodass wir eine Zeitreihe gewinnen von Dokumenten und können dann für jedes Dokument verschiedene Netzwerke abbilden auf der syntaktischen, semantischen und pragmatischen Ebene. Das machen wir jetzt mal hier heute nur auf der lexikalischen Ebene. Da habe ich den Vortrag so ein bisschen eingedampft, ehrlich gesagt. Ich habe es auch schon auf der Satzebene gemacht, aber wir jetzt nochmal diese lexikalische, diese Wortebene betrachten. Ich habe also hier eine Zeitreihe von Dokumenten und der entspricht parallel einer Zeitreihe von lexikalischen Netzwerken. Der Ansatz sieht jetzt mal so ganz grob zusammengefasst folgendermaßen aus. Ich vorverarbeite jedes Dokument. Dazu mussten wir einiges machen. Wir mussten die Vorverarbeitung für das Lateinische und vor allem für das mittelalterliche und spätmittelalterliche Latein entwickeln. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Sind wir auch immer noch dran. Wenn wir jedes Dokument vorverarbeitet haben, dann müssen wir jedes Dokument ein lexikalisches Netzwerk induzieren, also ableiten. Das machen wir im Wesentlichen folgendermaßen, dass wir, also Sie alle kennen den Korrelationswert, den benutzen wir nicht, aber daran können Sie es gut verstehen. Wir schauen uns quasi an, wie zwei Wörter über Sätze verteilt sind und wie das korreliert. Dadurch bekommen wir dann einen Wert, der zwischen minus 1 und 1 schwankt. Genau genommen nehmen wir nicht den Korrelationswert, aber daran kann man es eben so gut, sehr gut verstehen. Wenn die häufig gemeinsam in Sätzen vorkommen, ist die Korrelation hoch, ansonsten ist sie niedrig, wenn sie in verschiedenen Sätzen vorkommen oder unbestimmt nah bei Null. Dadurch bekommen wir einen gewichteten Graphen je Dokument. Der nächste Schritt ist der, dass wir für jedes lexikalische Netzwerk verschiedene topologische Indizes berechnen, nach dem Muster, das ich hier schon erläutert habe, und dann schlussendlich die Zeitreihe uns ansehen und evaluieren. So, um das jetzt hier wirklich machen zu können, sodass Sie da so einen Verstehensgewinn dabei haben, vergleiche ich das mit einem Gegenwartskorpus. Dazu nehme ich die Süddeutsche Zeitung. Die wird jetzt hier zeitlich geordnet. Und zwar vom 1. Januar, vom 2. Januar vielmehr, am 1. Januar ist sie nicht erschienen, 1994 bis zum 31.12.1994. Jeder Punkt auf dieser Achse entspricht also einer Ausgabe, es waren 300 Ausgaben dieser Zeitung in dieser Zeit. Wir haben also hier diese Zeitreihe der geordneten Ausgaben der Süddeutschen Zeitung. Wir fragen jetzt nacheinander, wie sieht der Clusterwert aus, wie sieht die Kohäsion aus und wie sieht die Konnektivität aus. Bei dem Clusterwert sehen wir zunächst einmal, dass dieser extrem hoch ist, liegt bei 80%, ist extrem konstant, also quasi parallel zur X-Achse, noch deutlich konstanter als bei der Wikipedia. Wenn ich jetzt aber diesen Bolobash-Wert betrachte, der das gewichtet berechnet, dann sehe ich, dass dieser Zusammenfall der Clusterung noch viel größer ist, als das bei der Wikipedia der Fall war. Die Kohäsion ist wieder extrem gering, genau wie bei der Wikipedia. Das ist jetzt hier über die Zeit geordnet, nicht über die Größe, wohlbemerkt, über die Zeit geordnet. Ja, natürlich. Wozu? Bitte? Ich habe die Frage immer noch nicht verstanden.
Was ist der Ziel von diesem?
Ach, das. Ach so. Okay. Ja, also, naja, Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn wir wissen, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein semiotisches, ein Netzwerk von Zeichen aussieht oder ein Kollaborationsnetzwerk von Personen, dann ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wie entwickelt sich das in der Zeit? Das wollen wir natürlich auch wissen. Genau genommen ist das ja viel interessanter, weil wenn Sie in der Gegenwart betrachten, wie ein Kollaborationsnetzwerk aussieht und dabei geht ein, welche Personen da aktiv waren, dann wissen wir nicht immer, wenn wir alle Personen nehmen, ob die genau zur Gegenwart aktiv waren oder weit in der Vergangenheit. Also ist es viel wichtiger, dass wir das sozusagen Stufe für Stufe in der zeitlichen Entwicklung betrachten. Ja? Dabei betreten wir aber Neuland. Das ist noch nicht so viel gemacht worden. Und dazu sind eben diese Experimente geeignet, wobei das jetzt nicht am Kollaborationsgraphen der Wikipedia ist, sondern an diesen Dokumenten der Pathologia Latina. Über 1100 Jahre, jetzt hier über ein Jahr der Süddeutschen Zeitung, aber gleich.
Ja, wenn diese Beispiele, diese alte Korpus.
Ist die Frage so beantwortet?
Noch nicht.
Der
Korpus ist da. Du hast durch Zeit eine alte Korpus da. Und dein Ziel, du versuchst, mit dieser Korpus,
Nein. Also es geht nicht um Kollaborationsanalyse. Kollaboration heißt ja, ich habe ein soziales Netzwerk, die Knoten sind Menschen. Und es geht um ein linguistisches, sprachliches Netzwerk, die Knoten sind Wörter. Für jedes Dokument wird ein separates Wortnetzwerk erzeugt. Ja? Das hat dann so eine Struktur. Und diese Struktur schaue ich mir an. Jeder Punkt entspricht sozusagen dann einem solchen Wortnetzwerk. Ja? Insofern ist es keine Kollaboration, sondern Kohäsion unter Wörtern, zusammengenommen in ganzen Netzwerken solcher Kohäsionsbeziehungen. Ja? Und die Kanten, das meine ich da mit diesem Korrelationswert, kommen dadurch zustande, dass ich sage, wie signifikant ist es, dass diese beiden Wörter in demselben thematischen Kontext gebraucht werden oder nicht. Ist das hoch, dann gibt es eine Kante mit einem hohen Wert der Verbindung, ansonsten fällt er eben gegen 0 und wenn ich einen Korrelationswert habe, sogar gegen minus 1. Aber das wird ein anderes Maß hier verwendet, die Poisson-Distribution wird hier verwendet, ein Maß, das in Leipzig entwickelt worden ist, das deutlich bessere Eigenschaften hat. Aber das ist jetzt hier zu erläutern, würde zu lange dauern. Deswegen habe ich das jetzt mal mit dem Korrelationswert hier abgekürzt. Also nochmal, ich glaube, es lohnt sich, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, nochmal jetzt en bloc zu erklären. Mein Vergleichskorpus ist die Süddeutsche Zeitung. Wenn ich jetzt die Pathologia Latina, Roberto, untersuchen will, dieses vergangene Korpus, und finde irgendwas heraus, dann kann ich das ja gar nicht vergleichen, wenn ich keine Vergleichsbasis habe. Also brauche ich irgendwas, womit ich mein Ergebnis, das ich jetzt hier gleich anzeigen werde, vergleichen kann, um zu schauen, ist das dasselbe oder ist das unterschiedlich. Also dafür nehme ich die Süddeutsche Zeitung. Die kann ich sehr leicht ausbeuten. Und die hat natürlich auch die Eigenschaft, dass sie durch diese täglichen Ausgaben linear geordnet ist, also ich eine Zeitachse annehmen kann. Schön wäre es natürlich, wenn ich die Süddeutsche Zeitung ab 45 genommen hätte, aber da ist die nur bruchstückhaft publiziert worden. Da gab es immer nur alle Monate oder Wochen eine Ausgabe und erst dann, deutlich später, ist die dann täglich publiziert worden. Und als Korpus wird die eigentlich erst so ab 1990 und dann so in die Gegenwart hinein per Jahresausgaben publiziert. So einen Korpus habe ich jetzt genommen. Das wäre also jetzt der. Mal ein bisschen schnell. Die erste Ausgabe, das ist die letzte Ausgabe. Und dann hier jeder Punkt entspricht einer Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Und für jede Ausgabe ein separates solches Netzwerk. Und diese Netzwerke, also jeder Punkt entspricht einer Eigenschaft eines solchen Netzwerks. Auf der Clusterebene ist es extrem hoch, so bei 80%. Und ja, man kann wirklich einen Strich ziehen. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die kaum Dynamik zulässt. Passiert gar nichts. Desgleichen bei diesem Wert, das ist diese gewichtete Clusterung, die extrem niedrig ist, aber deutlich, die ist noch höher als in der Wikipedia. Da war die ja fast bei null. Ja, so ein Unterschied zur Wikipedia. Im Artikel Graphen. Die Kohäsion, die jetzt hier auch konstant wie so ein gerader Strich bei null liegt und die Konnektivität wie ein gerader Strich bei 1 liegt. Das ist mein Vergleichskorpus. Und jetzt kommt die Patrologia Latina. Wie sieht es bei der aus? Bei der, also no variation law like behavior, sieht es so aus. Oben die Süddeutsche Zeitung, hier die Patrologia Latina. Jetzt lassen Sie so ein bisschen mal diese Ergebnisse auf sich wirken, ehe wir die so richtig interpretieren. Ich war natürlich recht begeistert, als ich das sah, nämlich das für mich Augenfällige war zunächst einmal, dass die topologischen Unterschiede in der Lokalisierung der Indizes nahezu dieselben sind. Ja, ich habe jetzt sozusagen hier diesen extremen Abfall, was den Clusterwert gewichtet anbelangt, den extrem hoch angesiedelten Clusterwert für das ungewichtete Modell von Watson-Strogatz, den Fall, dass ich hier diese Konnektivität betrachte, ist nah bei 1 und die Kohäsion ist nah bei 0. Das ist das eine. Das andere aber ist, dass ich sehe, wenn ich nochmal hier zurückgehe, dass der Wert gewichtet niedriger ist als dieser Wert. Der ist etwas höher. Das ist die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, dass ich hier trotzdem deutlich mehr Variation habe. Ich habe Gesetzmäßigkeit, aber die Variation ist deutlich höher. Und dann entsteht natürlich die Frage, woher kommt diese Variation? Und diese Frage kann ich stellen, das dauert 5 Sekunden, sie zu beantworten. Da spreche ich über Forschungsarbeit von mehreren Jahren. Ein Grund ist nämlich der, dass die von Texttypen herkommt. Zum Beispiel ist das, dieser Punkt entspricht dem Text namens Index Geographiae. Und das ist einfach nur eine Liste, so ähnlich wie so eine Kategorienliste sieht das aus. So ein Index ist das einfach. Ist sehr untypisch organisiert und deswegen bildet der diesen Ausreißer. Die Frage wäre, kann ich eine Typologie von Texten, also sozusagen eine mittelalterliche Genresammlung aufbauen, die mir dann diese Variation erklärt. Daran sitzen wir gerade, aber das erfordert eben, dass wir intellektuell diese Texte alle sehr gut kennen und wissen, wes Typs sie sind. So, jetzt will ich Sie nicht länger quälen. Aber, ja.
Ja, bitte. Eine Frage, ob ich es richtig verstanden habe. Mhm. Das ist ja jetzt dieser alte Korpus und die X-Achse ist irgendwie 1000 Jahre.
Genau,
und
genau.
Diese einzelnen Punkte bilden dann die Dokumente.
Genau, also Eigenschaften der Dokumente sind
das Netzwerk, genau. Und die Eigenschaften. Meine Frage jetzt: Diese Dokumente, die hier sind, die haben vorhin gesagt, dass da die Anzahl auf Worten genannt. Einzelne Dokument wurde wahrscheinlich von sehr, sehr wenigen
Personen geschrieben. In der Regel eine Person, ja.
Und gut, jetzt nur eine Person. Wobei die Zeitung, mit der wir vergleichen, ja von vielen Autoren geschrieben wird.
Das ist richtig, ja.
Und dass meine Vermutung natürlich sagen würde, okay, ist das ein Grund, warum wir hier an.
Könnte sein, aber es ist unklar. Das muss man eben so eine Sensitivitätsanalyse machen, um an vielen Vergleichskorpora auszutesten, ob das stimmt. Oder nicht. Es gibt viele, viele solcher Gründe, die dafür sprechen könnten, diese Variation zu erklären. Die Kollaboration könnte ein Beleg dafür sein, aber ist eben unklar, ob die diese Eigenschaft erzeugt. Also meine Forschung geht eigentlich in die Richtung, das anders zu machen. Also jetzt sozusagen nicht mehr, ich meine, es gibt ja, ich könnte zum Beispiel sagen, naja, das ist 1100 Jahre. In 1100 Jahren ändert sich eine Sprache natürlich gewaltig. Das mittelalterliche Latein hat mit dem klassischen Latein nicht so viel zu tun. Die hätten sich einander nicht verstanden. Ja, die Lexik ist verschieden, Syntax ändert sich und so weiter und so fort. Auch das könnte der Grund sein. Und viele solcher Gründe mehr. Deswegen will ich anders vorgehen. Ich will so vorgehen, dass ich jetzt die Texte nehme, die ich untersuchen will, und ich baue mir einen Zufallsgenerator, der Zufallstexte für diese Sprache erzeugt. Und in diesem Zufallsexperiment sollte diese Gesetzmäßigkeit nicht auftreten. weil ich genau diese Gesetze, nach denen diese Texte in der Vergangenheit produziert worden sind, in dem Zufallsexperiment gerade ausschließe. Ja? Wenn das der Fall wäre, dann könnte ich sagen, ich habe da so eine Gesetzmäßigkeit, die signifikant ist. Aber setzt dem voraus, so ein Zufallsmodell zu bilden, das ist auch nicht ganz einfach.
Das hört sich schwierig
an. Naja, so viel Arbeit. Es wird auch sicherlich einige Forschungsprojekte noch bewegen, die wir dann beantragen wollen. Also da arbeiten wir übrigens zusammen mit dem Herrn Jussen, das kann ich ja ruhig mal nennen, und mit auch vielen anderen Historikern, die solche Texte, solche Dokumente in ihrer Forschung praktisch täglich untersuchen. Aber die machen das nicht mit quantitativen Methoden. Ja, die sind denen sehr, sehr fremd. Die arbeiten mit uns zusammen, sehr produktiv, wir haben eine sehr gute Kooperation, weil wir, ich drücke es mal so aus, weil wir viel Vorverarbeitung für die Kollegen produzieren und die ist so wichtig, so gut für sie, dass sie ihre eigenen Analysen besser durchführen können. Aber das muss man genau verstehen. So ein Historiker, der sagt mir, Herr Mähler, also mit Ihren topologischen Indizes, da bleiben Sie mal zu Hause, damit überzeuge ich keinen meiner Kollegen. Das kann ich dir nicht erklären. Ja? Aber was natürlich für ihn sehr wichtig ist, ist die gemeinsame Arbeit für die Vorverarbeitung der Texte. Das ist so ein bisschen wie die Archäologie. Die Texte sind ja nicht in der Form da, dass wir die dafür ausnutzen können. Zum Beispiel haben wir herausgefunden bei der Patrologia Latina, dass die Edition, die wir benutzen, Fehler enthält, weil vom Original Paragraphen falsch übernommen worden sind. Die Paragraphgrenze ist aber sehr wichtig, um solche Zählungen von Worthäufigkeiten vorzunehmen. Also die Frage wäre natürlich, ist das jetzt Rauschen, das irrelevant ist, oder erzeugt das mir vielleicht auch solche Ausstülpungen? Und irrtümlicherweise nehme ich an, die seien signifikant. Also sehr vorsichtig. Und das ist händische Arbeit. Also auch natürlich viel mit den Mitteln der Informatik selbstverständlich, muss man intellektuell viel kontrollieren, was man da tut. Also da arbeiten wir eng zusammen und das wird sicherlich noch einige Jahre so weitergehen. Ja, Zusammenfassung. Ich habe etwas über eine Gesetzmäßigkeit erster Ordnung gesagt. Soziale und sprachliche Netzwerke sind überwiegend ähnlich strukturiert. Genau genommen habe ich das jetzt hier nur so angedeutet. Aber zumindest bei sprachlichen Netzwerken war ich vergleichsweise genau. Zweite Gesetzmäßigkeit. Wikipedia ist sprach- und themenübergreifend selbstähnlich. Das habe ich recht genau gezeigt. Und drittens habe ich trotz dieser Gesetzmäßigkeiten auch gezeigt, es gibt Unterschiede, nämlich dergestalt, dass soziale Ontologien sich von klassischen Ontologien unterscheiden, aber auch danach, welchen Sprachfamilien sie angehören. Das Letzte war, dass ich jetzt am Beispiel des Topic Labelings gezeigt habe, dass wir die Wikipedia dazu verwenden können, um Verstehensoperationen zu simulieren. Und das macht in Deutschland, international mittlerweile fast jeder Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde ich widersprechen, also aus zwei Gründen. Einmal, weil wir das ja auf die gesamte Entwicklungszeit der Wikipedia beziehen, also auch auf die Zeiten, zu der diese Regelhaftigkeit, die Sie da gerade angesprochen haben, noch gar nicht existierte. Die erzeugt sich ja jetzt erst. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, und das wird immer so ein bisschen übersehen, wenn Sie 400.000 Autoren haben, die aktiv schreiben, und die einen schreiben über Richard Wagners Opern und die anderen schreiben über stochastische Physik, dann gibt es mal Leute, die beides tun, aber die sind ganz, ganz wenige. Und trotzdem sind die eben ähnlich organisiert. Das Dritte ist, man vermutet es zwar, aber muss es ja wissen. Das heißt, ich muss es auch wirklich zeigen, dass das so ist. Das sind die drei Gründe, weswegen ich sage, dass man das zum Gegenstand einer Untersuchung machen muss.
Insbesondere in Wikipedia, wie zum Beispiel der englischen Wikipedia, würde ich vermuten, dass es wahrscheinlich Bereiche gibt, Bereich natürlich sprachlich kommen.
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel
Chinatown
und dann Artikel für anschaue, könnte ich vermuten, ich weiß es ja nicht, dass dort Autoren vorwiegend asiatischer Herkunft schreiben.
Könnte sein, ja.
Hältst du es
Also
dass ich das an der Struktur erkennen kann, sozusagen, wo die Autorengruppe natürlich sprachlich irgendwie herkommt, weil das ist ja eine der Aussagen, dass ich an der Struktur erkennen kann, welcher Sprache es angehört. Ist das impliziert ja quasi eine andere Frage, nutzen die asiatischen Englischschreibenden dann ihre Grundform irgendwie weiter oder wird es überdeckt von den Englischen?
Also ich schließe das nicht aus, dass das der Fall ist, dass man das kann, würde ich mal sagen. Und ich halte es für eine sehr interessante Hypothese, dem nachzugehen, ob man gewissermaßen den Begriff dessen, was jemand sprachabhängig schreibt, nicht nur darauf bezieht, was Inhalt das Dokument ist, das er schreibt, sondern wie er das verlinkt. Ja, welche Verlinkungsgewohnheiten er hat. Ne? Wie er das kategorisiert zum Beispiel auch. Das halte ich für ein ganz, ganz spannendes Untersuchungsgebiet. Man könnte es in der Tat am englischen Beispiel untersuchen, weil eben tatsächlich sehr, sehr viele Sprechergemeinschaften glauben, damit schreiben zu sollen und sollen auch de facto tun. Ich würde Hinweise dafür sehen, dass das so ist, dass wir das bereits ja für dieses Beispiel genommen haben mit Finnisch und Ungarisch. Deswegen haben wir das genommen, weil wir wissen, die sind wirklich sehr verschieden. Die sind so verschieden, die Sprechergemeinschaften, wo die Sprachen so verwandt sind, dass sozusagen eine Gemeinsamkeit aufscheinen muss, wenn da was dran ist. Und insofern ist das ein Indiz dafür, dass das gehen könnte. Ganz genau, ja. Aber man muss dabei berücksichtigen, dass das Experiment dann ein bisschen anders wäre und das macht es wahrscheinlich deutlich schwieriger. Man hat es dann gewissermaßen so mit Fragmenten von Graphen zu tun, weil die so einzelne Artikel nehmen und die mit ihrer Umgebung verlinken, dann gehen die anderswohin und machen da weiter. Halte ich für ganz spannend, halte ich auch für die Informatik für sehr wichtig. Dann beachten Sie bitte, was wir sozusagen hier in der Forschung machen, findet übermorgen Anwendung dann in der Informatik, etwa in der forensischen Informatik, wenn es darum geht, dann an Strukturen, die Personen hinterlassen, etwa im Internet, Internetkriminalität zu erkennen. Und dafür entwickeln wir eben heute die Grundlagen, das ist Grundlagenforschung dafür, um übermorgen dann so etwas automatisch erkennen zu können. Also, sehr interessante Idee. Ja.